Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht's Show. Ihr seht ihn schon, heute geht es um Verhandlungen. Es geht um Banken. Ja, es geht genauer gesagt sogar um Bankgespräche. Heute bei mir ein Mann, der beide Seiten kennt, damit meine ich Unternehmer und die Bankseite. Er war 10 Jahre Kundenbetreuer bei der Deutschen Bank, Geschäftskundenbetreuer und hat 3 Unternehmen selber aufgebaut und an den Markt gebracht. Das werden wir gleich hören. Und was wir auch hören werden, ist, warum es keine gute Idee ist, zumindest in allermeisten Fällen, den Bankberater von seiner Idee des Ganzen zu überzeugen. Das könnte in die Hose gehen. Warum das so ist, bleib einfach dran, dann wirst du es gleich erfahren.
Bereit für die So geht's Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
So, schön, dass du dran geblieben bist. Bei mir, du siehst ihn, Live Hase. Viel Erfahrung im Bereich Banken, Bankgespräche. Er begleitet Leute genau darin. Und meine erste Frage ist live, schön, dass du da bist. Danke. Auf Bankgespräche vorbereiten. Das ist doch jung, zieh dich richtig an und lass dich nicht über den Tisch ziehen. Damit ist doch im Grunde alles im grünen Bereich, oder?
Ja, moin Markus, so oder so ähnlich zumindest, würde ich mal sagen. Das finde ich gut mit dem erstmal was Ordentliches anziehen, das stimmt immer noch, auch wenn es gerne wegdiskutiert wird. Das hat heute nur eine andere Bedeutung als früher, das hilft auf jeden Fall, kann ich gleich nochmal was zu sagen. Und das andere ist das nicht über den Tisch ziehen lassen, auch das muss man sehen, du hast es richtig gesagt, Bankgespräche sind am Ende Verhandlungen. Also der Banker, auch wenn es heute häufig eine gute persönliche Beziehung geben kann, das ist nicht mein Freund, der macht mit mir Geschäfte, der will Geld verdienen, ich will Geld verdienen und am Ende wollen wir beide zusammen ein Geschäft machen und das heißt, jedes Bankgespräch ist am Ende auch eine Verhandlung, wo ich meine eigene Position so darlegen muss, dass ich am Ende auch das rauskriege, was ich will. Meistens ist es eine Finanzierung, aber auch die kann natürlich anders gestaltet sein. Das heißt, genau darum geht es eben, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Und da gibt es auch so ein paar andere Faktoren, auf die wir heute bestimmt noch ein bisschen eingehen.
Ganz bestimmt. Lass mich direkt reinspringen. Du hast mich natürlich direkt getriggert mit dem Anziehen. Das bedeutet, es ist immer noch keine gute Idee, mit der Jogginghose zu kommen. Auch nicht, wenn ich eine Rolex anhab. Also eine echte.
Ja, das ist schon mal gut. Also Rolex und Jogginghose ist, glaube ich, eine gute Kombi oder kann eine Kombi sein. Ist immer die Frage, was ich da vorstelle. Weil am Ende ist das richtig anziehen, heißt nicht, dass ich in einem Anzug kommen muss, das heißt auch nicht, dass ich ein Hemd anhaben muss. Am Ende heißt richtig anziehen, ich muss das anhaben, womit der Banker sich nachher vorstellen kann, was ich ihm verkaufen will. Wenn ich einen Jogginghosen- und Rolex-Laden aufmachen will, dann ist das vielleicht genau das Richtige. Oder wenn ich vielleicht irgendwas repräsentiere, vielleicht im Musikbereich, vielleicht im Rap-Bereich oder sonst was, wo es irgendwas ist, wo das von mir erwartet wird, dass nachher das, was ich verkaufe, vielleicht die Musik oder der Bereich, den ich produziere, dass genau der mit diesem Outfit nachher repräsentiert werden kann, dann ist das genau das richtige Outfit. Wichtig ist eben, wenn ich Handwerker bin, wenn ich Sanitärmeister bin und mich eben damit selbstständig mache, brauche ich da nicht im Anzug auftreten, weil der Banker hat dann direkt so eine, das fällt irgendwie auseinander, wie soll der jetzt mein Haus sozusagen in Schuss bringen im Anzug? Da kann ich dann auch ruhig mal, ich muss auch nicht in der Arbeitskleidung kommen, aber ich muss eben so kommen, wie es plausibel und authentisch ist, damit ich mich auch wohlfühle, das ist immer noch ein entscheidender Faktor und damit der Banker sich das vorstellen kann. Wenn da eben erlebe ich immer noch ab und zu mal gerade sehr junge Gründer, vielleicht teilweise gerade 18, 19 Jahre alt, haben jetzt irgendwie eine große Idee, gehen zur Bank, ziehen sich den Anzug mit Nadelstreifen und Krawatte an, sehen besser aus als der Banker oder besser angezogen als der Banker und wollen vielleicht einen Online-Shop bei Amazon für Tiermittel, Tiernahrung oder sowas machen. Da ist dann Break drin, da fühlt der Banker sich gleich übervorteilt so ungefähr. Das ist einfach keine gute Grundlage für eine Verhandlung. Ich kann das natürlich auch strategisch einsetzen, wenn ich jetzt mal richtig auf den Putz hauen will, um vielleicht was anderes zu überstrahlen oder wegzumachen. Damit wäre ich aber in der Regel vorsichtig. Also was anziehen, würde ich mich wohlfühle und was authentisch zu meiner Geschäftsidee passt, damit es einfach ein Gesamtbild ist.
Sehr cool. Wir sind gleich beim Gespräch und ich habe jetzt schon ganz viele Fragen und ihr da draußen wahrscheinlich auch. Aber ich möchte nochmal reinspringen in das Thema Verhandlung und davor. Was ist so die Regel? Und jetzt versetze ich bitte nochmal in die Lage des Deutschen Bank, kann man ja sagen, Beraters. Ja. Was guckst du dir an vor so einem Gespräch als Banker? Also wenn ich jetzt überlege, okay, ich habe ja im besten Fall irgendwie einen Businessplan gemacht, wo da können wir, glaube ich, nochmal ganz konkret drauf eingehen, Sinn und Unsinn von Businessplänen.
Unbedingt.
Insbesondere im Spannungsfeld zwischen Investor und Banker, da sind wir nämlich, hast du mir in einem Vorgespräch gesagt, mega spannend, komplett unterschiedliche Dinge, also ganz, ganz anders. Aber was guckt der Banker sich vor so einem Gespräch an? Oder sagt er, gucken, dass ich schnell noch einen Kaffee kriege und dann gucken, ob der pünktlich kommt, der Typ?
Ja, Nein, der Banker guckt sich auf jeden Fall das sehr genau an, was ich schicke. Ich muss da auch immer tatsächlich unterscheiden. Also ich hatte zum Beispiel auch verschiedene Rollen bei der Bank inne und natürlich gibt es da auch verschiedene Rollen und ich würde auch heute gern kurz drüber sprechen, welche verschiedenen Rollen es da auch in diesem Kreditprozess am Ende gibt, weil die muss ich nicht im Detail kennen. Ich sollte aber wissen, dass es da verschiedene gibt. Mhm. Und was da eben passiert ist, wenn du jetzt gehst zur Bank, die kennt dich vielleicht noch nicht und du möchtest jetzt gerne Finanzierung haben, schickst erstmal ein paar Unterlagen rüber. Der sich das als erstes anguckt, die Person, ist letztendlich Vertriebler. Das heißt, die ist vorne in der Kundenbetreuung, die ist eigentlich immer sehr auf deiner Seite, die hat auch Lust dazu, mit dir Geschäft zu machen, weil der kriegt dann positive Auswirkungen sozusagen, wenn es viel Geschäft gibt. Das heißt, der ist immer erstmal sehr positiv für deine Vorhaben eingestellt. Der macht sich aber gleichzeitig auch Gedanken, wie er das nachher dem Kreditanalysten, der Kreditabteilung, dem Prüfer sozusagen.
Entschuldige, Kreditparalysten, Analysten, was
Analyst,
hast du gesagt?
Entschuldigung, Analyst, Kreditanalyst, okay. Ja. Also der Kreditabteilung, die nachher sozusagen die Detailprüfung macht. Das sind immer andere Leute, das soll auch so sein, vom Risikomanagement her. Das ist eben jemand, den du in der Regel nicht persönlich kennenlernst, aber den muss nachher der Vertriebler überzeugen. Das heißt, du musst im ersten Schritt erstmal den Vertriebler für dich gewinnen, damit der sozusagen deine Kämpfe in der Bank kämpft, sozusagen deine Fahne hochhält und mit deiner Idee in der Bank hausieren geht, um da eben nachher eine Finanzierung für zu besorgen. Und das Entscheidende ist eben, dieser Vertriebler, der wird jetzt noch nicht in deine Unterlagen bis ins Detail reingehen, der wird auch noch nicht deine Zahlen extrem nachrechnen, aber der hat natürlich in seinem Leben schon ein paar 10.000 Finanzpläne und Businesspläne gesehen. Das heißt, wenn der da drauf guckt und da ist direkt was unplausibel, dann wird er das auch gleich sehen und hast zumindest mal einen Minuspunkt, würde ich mal sagen. Das heißt aber, der schaut sich die Sachen an, der nimmt sich dafür auch Zeit, der nimmt sich dafür jetzt nicht 4 Stunden, weil der kriegt wahrscheinlich 100 Anfragen die Woche und muss auch ein bisschen gucken, welche macht Sinn, welche passt auch zu der Bank, welche passt vielleicht auch zu ihm als speziellen Berater, weil manche sind auf bestimmte Branchen spezialisiert. Aber das heißt, das guckt er sich erstmal an, nimmt sich wahrscheinlich so 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit dafür, kann in der Zeit aber schon sehr tief einsteigen, weil er eben diese Erfahrung hat, er oder sie, und hat schon viel gesehen. Das heißt, das ist auf jeden Fall was, was ich vorher anguckt und wo ich mich auch auf Fragen einstellen muss. Vielleicht da direkt ein Tipp. Ich würde mir immer erst den Termin geben lassen und dann die Unterlagen schicken. Die Gefahr ist einfach, wenn ich einfach die Unterlagen schicke, so an 10 Banken und sage, Mensch, gib mir mal einen Termin, dann werden wahrscheinlich 4 oder 5 absagen, weil entweder finden sie was in den Unterlagen oder sie fühlen sich gerade, haben gerade keine Zeit dafür. Ich meine, alle sind überarbeitet, keiner hat Zeit. Mhm. Deshalb, ich würde immer anrufen, mir einen Termin geben lassen und dann die Unterlagen schicken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann direkt eine Absage halte, ist sehr gering. Und dann habe ich immer die Chance, nochmal diesen zweiten Step ins Gespräch zu machen.
Ich habe mir gerade eine ganz konkrete Frage, die mir einfällt und ich weiß, wahrscheinlich gibt es keine pauschale Antwort, ich versuche es dennoch. Ist es tendenziell besser, so kurz und knapp, insbesondere im Text, wie möglich diesen Businessplan zu halten, oder ist dann eher epische Breite nochmal ChatGPT und Claude fragen, ob die nicht noch 24 Seiten dazu packen können? Was würdest du eher empfehlen? Und ich weiß, wie gesagt, keine Rechtsberatung, sowieso Disclaimer, Leute, also ja, ihr könnt die Briefe da gerne behalten. Was würdest du eher sagen?
Ich gebe da gerne konkrete Antwort, weil es ist am Ende kürzer. Also die Pläne, und wir sprechen ja auch später auch über Investor und Banker und was es noch so an Stellen gibt, wo ich vielleicht mal einen Businessplan schreiben muss, tendenziell sind die viel zu lang. Also wenn ich Businesspläne sehe, die 50, 60, 70 Seiten lang haben, es kann mal extrem komplexe Geschäftsmodelle geben, wo ich das versuchen muss, das über so viele Seiten zu erklären. Aber gerade für diesen ersten Aufschlag würde ich wirklich es so kurz wie möglich halten. Ich sage jetzt keine konkrete Seitenanzahl, aber wie gesagt, 50, 60 Seiten ist zu lang. Und das ist einfach der Hintergrund ist, am Ende muss, der Banker ist in der Regel branchenfremd, wenn ich nicht gerade eine Bank gründe oder irgendwie eine Bank finanzieren will. Das heißt, der muss möglichst kurz und einfach verstehen, was ich davor habe. Das heißt, ich brauche auch nicht in technische Details reingehen. Wenn ich jetzt irgendeine innovative Legierung entwickelt habe, dann muss ich einmal sagen, was das für eine Legierung ist, was die macht und wie das funktioniert, grob. Aber ich muss nicht irgendwie in die chemischen Prozesse und irgendwie in die Zusammensetzung und Ähnliches reingehen. Das wird der Banker im Zweifel sowieso nicht verstehen. Und
Lass mich reinspringen, bitte. Ja. Das bedeutet, was du mir gesagt hast, versuch nicht, ihn zu überzeugen. Das heißt, wenn ich dann sage, ja, aber es ist doch so eine geile chemische Zusammensetzung, gucken Sie doch mal, wie cool die ist. Ja. Das ergibt überhaupt, ist es das, was du meinst mit überzeugen?
Genau. Natürlich muss ich den Banker überzeugen, aber ich muss ihn nicht von meiner Idee überzeugen, sondern davon, dass ich mit diesem Geschäftsmodell, das ich daraus entwickelt habe, in den nächsten 3, 5, 10 Jahren, wie lange der Kredit eben läuft, genug Geld verdiene, dass ich diese Rate bequem bezahlen kann. Und das ist eben ein großer Unterschied, weil viele Gründer oder viele Unternehmer oder Unternehmerinnen, die einfach total hinter ihrer Idee stehen und zum Beispiel so eine innovative Erfindung haben, die reden eigentlich das ganze Gespräch nur über die Erfindung, was gut nachvollziehbar und toll ist, aber eben den Banker nicht wirklich interessiert. Also der will erstmal wissen, warum ist das was Neues? Der will auch kurz verstehen, was ist das Besondere daran? Ist das imitierbar vor allem? Aber wenn er das dann verstanden hat, dann will er auch wissen, was heißt das jetzt fürs Geschäftsmodell? Und da muss ich den Schwenk auf jeden Fall schaffen. Klar darf ich gerne ein bisschen was von meiner Begeisterung mitgeben. Das ist aber tendenziell deutlich schwieriger als mit einem funktionierenden Geschäftsmodell zu überzeugen. Also Banker sind auch Menschen, lassen sich auch mitreißen, aber haben auch so eine gewisse Reserviertheit, muss man einfach sagen, weil die viele Ideen sehen.
Ja, danke dir. Ich hatte dich unterbrochen bei dem Kürze. Das heißt, ich fasse zusammen, wenn ich jetzt den Amazon-Shop für Tierfutter machen möchte, ergibt es keinen Sinn, 40 Seiten darüber zu schreiben, warum Tierfutter eine super gute Idee ist und was es ist und welche Tierfutterarten es gibt.
Genau, okay. Also Amazon-Shop ist ein gutes Beispiel. Das ist ein erprobtes Geschäftsmodell. Das ist eher was schon, wo es zu viele von gibt. Also ich muss dann schon, soll den Fokus darauf legen, was mache ich anders als andere. Das sollte ich auch beim Tierfutter darlegen. Das sollte aber auch auf ein, zwei Seiten rauskommen, was ich anders mache als andere. Wenn ich dafür 10 Seiten brauche, dann ist es entweder so spezifisch, dass das keiner mehr glaubt, dass das wirklich anders ist, oder es ist eigentlich kein echter Unterschied und ich habe es nur durch ChatGPT aufgeblasen sozusagen. Also da würde ich wirklich eher einmal den Businessplan schreiben und die dann nochmal um ein Drittel oder die Hälfte kürzen, dann ist es in der Regel besser.
Okay, jetzt haben wir an der einen Stelle zur Vorbereitung, wir sind bei Bankgesprächen, den Businessplan. Wir könnten jetzt in epischer Tiefe reingehen, das tun wir aber nicht. Wenn Leute wissen wollen, wie das geht, ich nehme an, dann können sie dich ansprechen und dann wirst du das mit denen machen. Ja. Bei dem Businessplan aber, ich kenne viele Leute, naja, vieles relativ, ich kenne einige Leute, die sagen, Businessplan, ich nehme eine Excel-Tabelle, dann packe ich da irgendwelche random Zahlen rein, die sich für mich irgendwie schlüssig anhören und dann schicke ich die weg. Mhm. Und andere gibt es, anderes Extrem, es scheint nichts dazwischen zu geben oder ich kenne die falschen Leute, keine Ahnung. In jedem Fall aber sind das die Leute, die sagen, 20 Bleistifte, was 1,49, dann kosten die, ich könnte die einkaufen mit 2% Skonto. Wie kriege ich die Formel jetzt da rein? Vielleicht verstehst du gerade, in welche die Range da ist. Was ist da sinnvoll, sich zu überlegen oder zu machen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das würde ich tatsächlich nicht so pauschal beantworten, weil am Ende kommt es auch darauf an, also ich muss, nehmen wir vielleicht mal einen Einzelhandelsladen, das ist eigentlich mal ein ganz gutes Beispiel, der jetzt nicht irgendwie ein Supermarkt, sondern irgendwie vielleicht für Dekoartikel oder für irgendwelche Einzelhandelsgeschichten eben. Da könnte ich ja genau das, was du sagst, machen. Ich könnte sozusagen die 700 Produkte aufschreiben, die ich habe und mir für jeden Tag überlegen, okay, den Tag verkaufe ich so viel, den Tag verkaufe ich so viel und den Tag verkaufe ich so viel. Ist halt total unrealistisch, ist extrem fehleranfällig und wird schon einen Tag später komplett überholt sein. Das macht also keinen Sinn. Das wäre dann also zu detailliert, da werde ich niemanden mit abholen und da ist eher die Frage, sobald irgendeine Nachfrage kommt, fällt das in sich zusammen in der Regel und ist dann einfach nicht brauchbar. Das andere Extrem wäre eben einfach zu sagen, ich habe jetzt diesen Laden und ich verdiene am Tag 20.000 Euro und kein Mensch weiß, wo die herkommen. So, das wäre auch nicht gut. Da muss ich eben einen Mittelweg finden. Was hier zum Beispiel ein gangbarer Weg ist, was ich eben schon oft gemacht habe, ist dann zu sagen, okay, in diesem Laden, in dieser Location spezifisch kann ich 50 Kunden am Tag in den Laden locken sozusagen. Von denen gehen 20 raus und haben was gekauft und der durchschnittliche Warenkorb ist am Ende 50 Euro irgendwie. Dann habe ich einen klaren Tagesumsatz, den ich vielleicht an einem Tag erreiche. Ich kann da noch eine Saisonalität einbauen, dass ich sage, wenn das jetzt irgendwie ein Touristen-Hotspot ist und das ist irgendwie für Touri-Artikel, sage ich mal, dann ist es vielleicht im Sommer stärker und im Winter schlechter. Das kann ich dann eben noch einbauen. Aber ich würde immer mir mal so einen Durchschnittstag sozusagen dann überlegen, den ich dann auf den Monat umlegen kann. Kann ich auch nach Wochentagen differenzieren, wenn es ein starkes Wochenendgeschäft ist oder ähnliches. Aber dass ich da sozusagen sinnvolle Annahmen treffe, um das so darzulegen, dass man nachvollziehen kann, wie ich auf meinen Monats- oder Jahresumsatz komme. Darum geht es ja am Ende. Ist das, niemand will wissen, ob ich jetzt 25.000 Euro 300 im Monat mache oder 25.000 Euro 500. Aber ist so die Range irgendwie passend? Darum geht es eigentlich. Und das kann ich über so einen Mittelweg dann ganz gut darlegen.
Ich begreife übrigens gerade, warum diese beiden Sichtweisen so gut sind und so wichtig sind für deine Kunden. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt ein Banker da drauf guckt, wir bleiben bei dem Einzelhandel, der sagt, und da steht drin, ich verdiene jeden Tag 55 Euro, weil der Warenkorb immer 22,73 Euro ist, dann wird der Banker du drauf gucken und sagen, sonntags auch, habt ihr da vielleicht einen Fehler drin, dann vielleicht noch irgendwie immer mal 5 Wochen gerechnet oder sowas, das ist die eine Seite. Okay, cool, dank dir. Also wir sind in der Vorbereitung, wir haben das Thema Businessplan und wie gesagt, da kann man jetzt wahrscheinlich in epischer Breite reinschreien, das wollen wir aber nicht. Ich möchte das nicht, sorry Leute, ruft ihn live an und fragt, wie es genau funktioniert. Und das andere ist, du sagst wahrscheinlich deinem Mandanten auch, also cool wäre, wenn du jetzt hier Sanitärmeister bist, wenn du nicht im Nadelstreifenanzug kommst und cool wäre auch, wenn du jetzt zumindest ein Hemd anziehen könntest und die Knöpfe zumachst. Genau. So, das ist der Teil der Vorbereitung, aber ich glaube, damit ist Vorbereitung auf ein Bankgespräch ja nicht abgeschlossen. Was macht ihr noch? Was ist noch wichtig? Auf was denke ich?
Genau, also ganz wichtig ist noch, das ist natürlich auch unterschiedlich, ob ich jetzt ein Gründer bin oder ob ich halt schon ein Bestandsunternehmer bin. In beiden Fällen sollte ich aber so früh wie möglich mit der Bank mal gesprochen haben. Mhm. Und da geht es gar nicht darum, dass ich schon konkret über die Finanzierung spreche, aber im Optimalfall, wenn ich schon Bestandsunternehmen habe, vielleicht schon seit ein paar Jahren am Markt bin, habe ich eben vor ein paar Jahren mal ein Konto irgendwo eröffnet bei einer Bank und habe da schon eine Beziehung aufgebaut. Das ist etwas, das funktioniert bei Online-Banken in der Regel nicht. Das funktioniert auch bei manchen Filialbanken nicht, weil die erst ab einer gewissen Umsatzgröße oder Firmengröße überhaupt mir einen persönlichen Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Gerade aber bei Sparkassen, Volksbanken, so die lokalen Banken, kann das eben noch sehr gut funktionieren. Und das ist einfach ein riesen Mehrwert, weil später, wenn ich sozusagen in die Verhandlung eintrete und ich habe schon eine Beziehung zu diesem Menschen und der kennt mich schon und der mag mich vielleicht auch ein bisschen, weil ich irgendwie auch zwei Sätze mit dem gesprochen habe, dann wird er sich einfach anders mit meiner Anfrage beschäftigen, wird da viel mehr Vertrauensvorschuss reinpacken und wird mich vielleicht, wenn ich mal eine Zahl oder eine Formel falsch habe, nicht gleich ablehnen, sondern sagen, Mensch, guck da nochmal drüber. Und das ist halt ein riesen Fortschritt und sozusagen, ich gehe dann sozusagen mit schon einem Heimvorteil in die Verhandlungen rein. Deshalb Bankbeziehung aufbauen so früh wie möglich und so intensiv wie möglich. Ich muss da jetzt nicht jeden Tag anrufen, aber wenn ich so ein, zwei Mal im Jahr mich da einfach mal melde und erzähle, wie es läuft, übrigens auch dann, wenn es gut läuft und ich keine Finanzierung brauche, auch gerne dann mal melden, das kann auf jeden Fall helfen. Das ist also noch wichtig bei der Vorbereitung. Das andere vielleicht nochmal kurz zum Finanzplan zurück. Das sollte auf jeden Fall plausibilisiert sein. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich das mit dem Einzelhandelsladen habe und ich habe 50 Leute, erwarte ich da am Tag drin, dann sollte ich irgendwie eine Quelle haben, wie ich darauf gekommen bin. Ein Stück weit, also klar, sind alles Annahmen, das ist immer mit Unsicherheit verbunden, das weiß auch der Banker, aber wenn der fragt, woher kommt diese Zahl, sollte ich irgendeine Antwort haben. Wenn ich dann gleich in Schlingern gerate, ist es nicht gut. Deshalb ist es eben, das, was ich nachher schicke, ist das eine, aber wie das entstanden ist, den Prozess sollte ich auf jeden Fall durchlaufen haben und eben einfach mir da mal mit externen Quellen oder eben auch mit ein bisschen Sachverstand das einfach schon mal plausibilisiert haben. Das ist doch ganz, ganz wichtig.
Genau. Ich verstehe, dass du sagtest, okay, der Bankberater wird Folgendes fragen. Ergibt ja auch Sinn. Keine Ahnung, ob das ein interner ist, aber gibt es so eine Art Checkliste für die Bankberater, für den Partner im besten Fall, dass er sagt, okay, pünktlich Check, Listen Check. Also auf was achtet er außerdem noch, was in der Beratung und dann in der Vorbereitung noch wichtig ist?
Ja, also es gibt tatsächlich diese Checklisten, die schicken die Banken aber auch gerne raus. Also das ist dann eher meistens so, wenn ich da Anfrage für eine Finanzierung, kriege ich so eine E-Mail mit 20 Punkten drin, weil da dann irgendwie drin steht, schick mal das, schick mal das, schick mal das, schick mal das. Davon habe ich dann meistens die Hälfte gar nicht, weil das dann einfach eine Standard-E-Mail ist, die an alle geht und da steht dann zum Beispiel auch für einen Einzelunternehmer eine Bilanz drin, die es dann gar nicht gibt oder ähnliches. Also das heißt, das ist dann meistens nicht angepasst. Wenn es angepasst ist, ist das schon mal ein gutes Zeichen, weil dann hat er sich schon mal damit beschäftigt, auf der anderen Seite.
Stopp. Moment. Mega wichtig, da habe ich überhaupt, das bedeutet, wenn ich jetzt als, ich bin total innovatives Unternehmen, also ich meine, gut, alle sind innovativ, ist klar, aber das bedeutet, wenn ich von meinem Bankberater eine Mail zurückkomme, wo ich sehe, okay, der hat sich zumindest schon mal 10 Minuten damit beschäftigt und hat mir nicht gesagt, als Einzelkaufmann, schick mal die Bilanz mit und außerdem brauche ich dein Stiftungsvermögen als GbR oder sowas. Genau. Dann ist das ein gutes Zeichen, dann kann ich daran sehen, okay, der hat sich, okay, sehr wichtig. Genau. Ich hatte dich unterbrochen, sorry, aber finde ich spannend.
Ja, würde ich auch nochmal den Punkt unterstreichen, das ist tatsächlich ein gutes Zeichen und andersrum ist es auch ein schlechtes Zeichen. Also wenn ich dem zum Beispiel schon ein paar Unterlagen geschickt habe und zurückkommt aber trotzdem genau die Standard-E-Mail mit der Liste und der hat sich offensichtlich gar nicht die Mühe gemacht zu gucken, was ich schon geschickt habe und ähnliches, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass der eigentlich nicht so richtig Lust darauf hat und das eigentlich schon mal so eine freundliche, nicht Absage, aber so jetzt streng dich mal ein bisschen mehr an, war. Und da kann man natürlich trotzdem weitermachen, aber wenn man das kann man schon mal als Feedback so ein bisschen berücksichtigen und überlegen, woran es vielleicht gelegen hat, ob man vielleicht was ändern kann. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Indikator dafür.
Ich hatte dich unterbrochen bei der Checkliste und ein Punkt der Checkliste war die Mail, die ich gerade bekommen habe mit den, bringen Sie mal folgende Daten bei.
Genau, also da stehen so diese Hard Facts drin. Das ist also sozusagen, was muss ich konkret an Unterlagen bringen? Wie gesagt, entweder pauschal oder individualisiert. Das muss ich auf jeden Fall beibringen. Und dann hat der Banker eigentlich immer zwei Aufgaben zu prüfen. Das eine ist die fachliche Eignung. Das bei Gründern oder bei Unternehmern ist das in der Regel schon vorhanden. Also wenn ich bin jetzt Tischlermeister und seit 20 Jahren am Markt, dann ist meine fachliche Eignung natürlich da, dann ist das kein Thema mehr sozusagen. Und wenn ich jetzt neu gründe, wenn jetzt der Tischlermeister einen Sanitärbetrieb aufmacht, dann ist das irgendwie fraglich, wie passt das zusammen? Also das wird der Banker immer prüfen. Und das andere sind die kaufmännischen Kompetenzen. Jeder muss kaufmännische Kompetenzen mitbringen. Das heißt, im besten Fall hat man eine kaufmännische Ausbildung, Studium, irgendwas in die Richtung mal gemacht. Hat aber nicht jeder, muss man auch nicht zwingend. Gut ist eben dann, wenn man dann darlegen kann, dass man vielleicht mal ein Gründungsseminar besucht hat oder wenn man schon länger selbstständig ist, dass man sagen kann, ich habe mich jetzt schon länger damit beschäftigt, dann baut man ja eine kaufmännische Expertise zwangsläufig auf. Aber das will eben die Bank einmal so ein bisschen schwarz auf weiß sehen. Da muss man eben so ein bisschen gucken, wenn man da jetzt nichts Formelles hat, was nicht schlimm ist, da muss man das einfach so ein bisschen darlegen, wie man das vielleicht trotzdem sich da sinnvolle Kenntnisse aufgebaut hat. Und wenn man sie nicht hat, dann kann man konkret da auch offensiv mit umgehen und sagen, Mensch, ich bin kaufmännisch nicht so stark, aber ich hole mir den und den externen Berater oder den Steuerberater oder den das Buchhaltungsbüro dazu und die unterstützen mich dabei. Ein Grundverständnis sollte aber jeder mitbringen, ist am Ende auch einfach Selbstschutz. Also wenn ich mich komplett ohne kaufmännische Kenntnisse selbstständig mache, kann es auch mal schiefgehen.
Sieht man dann in der Excel vermutlich auch unter dem Punkt Beratungskosten. Wenn ich sage, ich hole mir einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt und eine Buchhaltung und da stehen 17,30 Euro im Monat für Lexware, schwierig.
Ja, übrigens auch ein guter Punkt. Ich sollte mir, auch wenn ich die Zahlen plausibilisiere, so bestimmte Posten sollte ich immer reinschreiben. Also zum Beispiel Steuerberater. Manche haben ja irgendwie in der Familie jemanden, der das dann so für sie mitmacht. Trotzdem einfach die Kosten reinschreiben, weil das will die Bank gar nicht so genau wissen, ob das die Familie ist. Die freuen sich eigentlich eher, wenn es ein externer Prüfer ist, der das eben wirklich übernimmt. Also solche Punkte immer reinschreiben. Ja.
Okay, sehr gut. Was ist der nächste Punkt auf der Liste? Gibt es noch einen Checklistenpunkt beim Bankberater, was er noch abfragt?
Ja, dann das andere ist dann tatsächlich der persönliche Eindruck. Also wir haben jetzt viel über Unterlagen gesprochen, über das, was vorher passiert. Das nenne ich immer so schwarz auf weiß überzeugen. Das muss eben vorhanden sein, weil auch der Vertriebler, wenn der nachher zu seiner Kreditabteilung geht und den Kredit sozusagen bewilligt haben will, dann gibt er diese Unterlagen weiter. Das heißt, die müssen auch funktionieren, ohne dass mich die Person kennenlernt. Das ist immer ganz wichtig, dass ich das sozusagen berücksichtige bei den Zahlen. Und auch bei dem Businessplan, der sollte nicht erklärungsbedürftig sein. Dann habe ich was falsch gemacht. Das heißt, das muss sozusagen passen und dazu kommt aber
das muss passen. Das heißt, wenn ich dann draußen erzähle, ich werde den schon mitreißen im Gespräch. Ja, das mag sein, aber das wird trotzdem nicht funktionieren, weil der externe Prüfer, der dich nicht kennt, trotzdem das nicht hat. Okay.
Ganz genau. Richtig. Der wird zwar von dem Vertriebler dann auch ein bisschen versucht, also der Vertriebler versucht ja, den auch zu überzeugen, aber die Leute sind ja dazu da, sozusagen das neutral zu prüfen, ohne dich persönlich kennenzulernen. Und das heißt, wenn es da einfach grobe Fehler in den Unterlagen gibt, wenn das nicht plausibel ist. Häufig kriegt man dann auch nochmal Rückfragen. Also häufig ist es so, wenn man einmal Rückfragen hatte, dann geht das eine Stufe weiter, dann kriegt man die nächsten Rückfragen. Das ist ganz normal, muss man nicht negativ sehen. Das heißt, da muss man sozusagen auch auf schwarz auf weiß überzeugen. Die Unterlagen müssen für sich sprechen und sollten allein überzeugen. Weil der Vertriebler kann ja auch was vergessen. Wenn ich das 2 Stunden Gespräch geführt habe, der hat das nicht alles mitgeschrieben und dann gibt er das weiter und hat irgendwie 3 Punkte vergessen, dann geht das schief.
Okay.
Genau. Gut. Und dazu kommt aber eben der persönliche Eindruck. Der ist natürlich trotzdem wichtig und der Vertriebler wird eben auch sich das genau angucken, ob ich persönlich auftrete, kann ich verhandeln, also kann ich 2 gerade Sätze sprechen, kann ich hier selbstbewusst auftreten, breche ich bei einer Frage zusammen. Wir können ja später auch nochmal ein bisschen über Bank, also über die schwierigsten Fragen sprechen. Und wenn ich da einfach keine Antwort drauf habe oder wenn ich nervös werde, wenn ich irgendwie komplett mein Konzept verliere und gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll, dann fließt das natürlich auch in die Bewertung mit ein und das ist ein separater Punkt sozusagen, dass man sich das einfach anguckt. Ein weiterer Punkt ist dann immer nochmal Sicherheiten. Zählt natürlich bei jeder Finanzierung mit rein, wird immer nochmal separat angeguckt. Wenn ich jetzt einen Kreditbedarf habe, kann ich den irgendwie besichern? Habe ich Immobilienvermögen privat? Habe ich, wenn ich schon länger Unternehmer bin, eben Vermögen in dem Unternehmen aufgebaut? Oder kann ich irgendwelche anderen Sicherheiten bringen, wie eine Bürgschaft von mir selber als Person, wenn ich jetzt eine GmbH oder ähnliches habe? Oder eben auch Bürgschaften von anderen Personen, womit man immer vorsichtig sein sollte. Das wird immer gerne unterschätzt. Aber einfach so ein bisschen, kann ich den Kredit noch zusätzlich untermauern? Viele Kredite werden dann ja über Förderkredite, also über KfW oder regionale Förderbanken abgewickelt. Da gibt es dann meistens Sicherheiten inkludiert. Da muss ich dann ein bisschen weniger mitbringen. Aber trotzdem, über sowas prüft die Bank natürlich immer, weil die sich am Ende angucken auch, was bringst du eigentlich mit? Wie viel Eigenkapital hast du dabei? Bringst du auch ein bisschen was selber ein oder willst du eigentlich, dass die Bank das ganze Risiko trägt? Das ist immer noch spannend für die Bank.
Sehr, sehr gut. Okay, danke. Ja. Hier haben wir übrigens auch im Regelfall einen großen Unterschied, wenn ich es richtig verstehe und ich will gleich unbedingt auf die schwierigen Fragen eingehen. Leute, wir vergessen das nicht und ich habe es auf dem Schirm. Ist das einer der wichtigsten und größten Unterschiede? Sicherheiten beim Thema Investor und Banken, ist das der größte Unterschied oder gibt es noch andere oder bin ich jetzt sowieso auf einer falschen Richtung unterwegs?
Nee, es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich würde sagen, der ergibt sich tatsächlich noch aus dem wesentlichen Unterschied aus meiner Sicht und das ist eben die Gewinnorientierung versus die Cashflow- oder Liquiditätsorientierung. Weil ich habe es vorhin schon gesagt, die Bank, am Ende prüft die Bank eigentlich nur, wir geben dir 200.000 Euro Kredit, kannst du das über die vereinbarte Laufzeit zurückzahlen? Glauben wir, dass dein Geschäftsmodell das wirklich hergibt mit einem vernünftigen Puffer obendrauf? Das ist eigentlich das, was die Bank macht, sich das anzugucken. Kannst du davon leben und kannst du gleichzeitig unseren Kredit zurückzahlen und wie sicher ist das, dass du das machst? Bei der Gründung ist das immer sehr risikoreich. Bei einem Bestandsunternehmen sollte sich das schon aus den Zahlen ergeben, dann ist das eben weniger risikoreich und dann sind Banken ja überhaupt auch erst gewillt, das zu finanzieren. Das heißt, die nehmen ein verhältnismäßig kleines Risiko auf sich, kriegen dafür aber auch nur den Zins. Und das vergessen eben viele. Das heißt, wenn ich jetzt 8% Zinsen zahle auf meinen Kredit, dann kriegt die Bank immer nur diese 8%. Egal, wie viel Steigerung ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr habe. Wenn ich da total durch die Decke gehe und plötzlich Wachstumssteigerung von 1000% habe, was ja bei Startups durchaus vorkommt, dann hat die Bank da eigentlich nichts von, weil die kriegt trotzdem nur ihre 8% auf den Kredit, der dann vielleicht im Vergleich zur Unternehmensgröße irgendwann noch lächerlich klein ist. Das heißt, die Bank hat gar nichts davon, wenn ich dieses Wachstum an den Tag lege. Anders ist eben beim Investor, der nimmt mehr Risiko auf sich, der steigt viel, viel früher ein und hat eben dafür genau diese Gewinnbeteiligung. Wenn ich nämlich dann durch die Decke gehe, und das ist das, worauf der Investor spekulieren muss, weil der eben höheres Risiko hat, und deshalb, wenn der in 20 Unternehmen investiert, gehen davon 19 pleite, und das, was eben überlebt, muss sozusagen diese Rendite erwirtschaften, damit das Risiko sich lohnt, und deshalb muss der auch darauf pushen, dass ich überhaupt dieses Wachstum habe. Während die Bank immer sagen wird, so, jetzt lass mal das Geld, das du hast, auf dem Konto und mach mal langsam, wird der Investor immer sagen, nee, jetzt mach mal schneller und geh mal hier in neue Märkte und neue Produkte, und wo können wir denn jetzt mal ein bisschen die Umsätze erhöhen? Das sind also ganz unterschiedliche Perspektiven, die sich eben auch gegenteilig bewirken und deshalb auch gar nicht so vereinbar sind. Deshalb eben auch, wenn ich die Unterlagen vorbereite, der Businessplan für die Bank sieht ganz anders aus als der für den Investor. Die Zahlen sehen anders aus. Beim Investor habe ich häufig einen Pitch-Deck statt einen Businessplan, hat sich eben durchgesetzt, weil die gar nicht 50 Seiten lesen würden oder 30 Seiten oder was auch immer. Aber am Ende sind es dieselben Informationen, die ich anders aufbereite, und ich muss eben eine andere Story verkaufen. Am Ende ist es eben, neben den reinen Zahlen, die eben ein Teil sind, muss ich immer eine Story verkaufen. Das ist eben bei den Investoren, das ist eine Wachstumsstory, und bei den Banken ist es eigentlich eher so eine Cashflow-Story, wie ich eben viel Liquidität ins Unternehmen reinbekomme sozusagen.
Spielt ein bisschen in die Fragen rein. Leute, geduldet euch, weil jetzt habe ich eine Frage, die mich betrifft. Und zwar, sagtest du eben ein Pitch-Deck. Und wenn ich das höre, sage ich immer, cool. Ich habe keine Ahnung, was das genau sein soll. Und ich glaube, ich bin natürlich der Einzige, ich frage für einen Freund. Was ist verdammte Scheiße nochmal ein Pitch-Deck?
Ja, sehr gute Frage. Wir haben ja jetzt mal auch über Businessplan gesprochen und haben das auch ein bisschen durcheinander geworfen mit dem Finanzplan. Deshalb machen wir mal die drei Teile sozusagen auseinander. Ja. Am Ende habe ich einmal den Businessplan. Das ist der schriftliche Teil, in dem ich ausführlich erläutere, was ich sozusagen vorhabe, warum ich der Beste dafür bin und warum mein Unternehmen erfolgreich sein wird. Dann habe ich den Finanzplan, das ist in der Regel eine Excel-Tabelle, übrigens auch immer als Excel-Tabelle an die Bank schicken. Banker hassen PDF-Tabellen, das ist das Schlimmste. Nervt einfach. Deshalb das als Excel-Tabelle aufbereiten, da sind also die Zahlen drin. Und dann kann ich noch ein Pitch-Deck erstellen, und ein Pitch-Deck ist am Ende eigentlich eine PowerPoint-Präsentation mit so 10 bis 15 Folien maximal, auf dem ich nochmal so die Kernessenz eigentlich darstelle. Und Pitch-Deck eben daher, dass ich eben, wenn ich einen Investor gewinnen will, häufig so auf Pitch-Wettbewerben oder einfach in eine Pitch-Situation komme, wo ich mein Unternehmen in sehr kurzer Zeit schmackhaft machen muss und eigentlich vorstellen muss. In der Regel ist es eben so, beim Investor schicke ich in der Regel eigentlich nur das Pitch-Deck, meistens noch nicht mal die Zahlen mit. Und auf dieser Basis entscheidet der Investor dann, ob er sich mit mir unterhalten möchte oder nicht, oder ob er mich halt in die nächste Runde einlädt sozusagen. Deshalb ist dieses Pitch-Deck wirklich darauf ausgelegt, innerhalb von 30 Sekunden muss das überzeugen. Das muss eigentlich, muss plausibel sein, muss Wachstum zeigen, muss trotzdem überzeugen, muss genau zeigen, dass das eine tolle Gelegenheit ist, jetzt zu investieren, dass da was verpasst wird. Also das ist so, das muss so sehr, sehr schnell zum Call to Action führen und eben eigentlich dazu führen, dass mich jemand nochmal einlädt für eine zweite Runde. Beim Businessplan und beim Finanzplan unterstelle ich eben, dass da mehr Zeit schon vorhanden ist und sich das auch so angeguckt wird, weshalb eben Banken mittlerweile eigentlich auch gerne mal ein Pitch-Deck nehmen, aber in der Regel ist es noch nicht so en vogue, sag ich mal.
Verstanden, danke dir. Wenn du jetzt da draußen sagst, das ist ja das wieder mit dem Elevator-Pitch, ja, ich glaube, du bist auf der richtigen Stelle unterwegs. Okay, sehr cool. Danke dir dafür. Jetzt lass uns zu den Themen gehen. Jetzt bereitest du dich mit deinem Kunden, mit deinem Klienten, was sagst du, Kunde, Klient?
Kunde.
Pflegefall, Kunde. Okay. Jetzt redest du mit deinem Kunden auf das Bankgespräch vor, und wie stelle ich mir das vor? Also du prüfst jetzt mit ihm vermutlich die Zahlen und all das, was dann halt so formal richtig ist. Macht dir dann auch so eine Art Rollenspiel, stellst du dann Fragen und versuchst auch ein bisschen Druck auszuüben, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man das nicht gewohnt ist, da können Fragen kommen, auf die man jetzt nicht so vorbereitet ist und vor allen Dingen auch nicht genau weiß, ich weiß nicht, sind das mehr geschlossene, offene Fragen? Vielleicht gibt's da wirklich so auf gar keinen Fall machen, also so bitte lass das, ja. Fragen und wie man darauf reagiert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Stück weit in die unternehmerische Kompetenz geht, weil wenn ich jetzt sage, dass ich hart verhandle mit meinen Preisen in meinem Einzelhandelsgeschäft und ich fange an zu heulen, ja, ich weiß, sehr, sehr polarisierend, bei der ersten Frage nicht so glaubwürdig, glaube ich, ne?
Genau, absolut. Also zu deiner ursprünglichen Frage sozusagen, also ich mache natürlich verschiedene Dinge, aber häufig ist tatsächlich eine Frage, was für Kompetenzen bringt die Person schon mit. Wenn das jetzt ein erfahrener Unternehmer oder Unternehmerin ist, seit 20 Jahren Unternehmer oder Unternehmerin, möchte jetzt sozusagen die nächste Finanzierung machen, dann haben die in der Regel schon mal eine Bankverhandlung geführt, haben da schon mal irgendwie einen Ansprechpartner, gehen da ein bisschen entspannter rein, weil auch ein bisschen Lebenserfahrung da ist, das hilft in der Regel auch. Dann brauche ich da meistens kein Rollenspiel mehr machen, dann gehe ich nochmal auf so ein paar Fragen ein, weil genau, was du sagst, ich mache eigentlich das, was die Bank dann auch macht. Also ich gucke mir die Unterlagen an, plausibilisiere die für mich, und das ist wirklich auch, das wird häufig überschätzt, also das, was die Bank am Ende macht, das sind, die haben jetzt keine geheimen Quellen oder irgendwelche mega elitären Zahlen oder sowas, die gucken am Ende auch nur mit Sachverstand drauf, und wenn ich da zum Beispiel eine Miete am Hamburger Hauptbahnhof für ein Büro von 200 Quadratmetern mit 1500 Euro ansetze, dann merken die das zu wenig so, und das kann ich eben auch, das kann jeder eigentlich, das hilft eben, wenn das jemand anders macht, der das nochmal extern plausibilisiert, dass man wirklich mal durch die Zahlen durchgeht, überlegt, okay, hier hast du jetzt die Miete angenommen, wie kann ich die plausibilisieren? Ich kann im Mietspiegel gucken, kommt das überhaupt hin? Hast du ein konkretes Angebot? Hast du einen Vertrag? Und das kann ich eben in allen Positionen machen. Und da gibt es ein paar, die eben eigentlich immer unterschätzt werden oder häufig falsch gemacht werden. Da kann ich gleich nochmal was zu sagen. Das heißt, das würde ich aber immer einmal durchgehen, plausibilisieren. Die Quellen auch ruhig dann mal raussuchen und auch mal irgendwo speichern oder hinterlegen, damit ich die im Zweifelsfall im Gespräch auch rausholen kann. Und dann eben auch durch den Businessplan durchgehen und überlegen, wo hast du jetzt eigentlich den Kern verloren, wo verlierst du die Leute, wo hast du da eigentlich zu viel geschrieben oder zu wenig, was wird noch nicht klar, was versteht ein Branchenfremder noch nicht, also das ist eigentlich auch immer wichtig bei meinen Kunden, wenn das eben so innovativ oder sehr branchenspezifische Themen sind, dann ist es immer gut, dass ich da keine Ahnung von habe, dann kann ich immer es genauso lesen wie jemand, der keine Ahnung davon hat, und das ist eigentlich immer der wichtigste Prüfmechanismus sozusagen. Also das heißt, da gehe ich dann durch. Bei anderen, die eben noch sehr am Anfang stehen oder einfach vielleicht auch seit 20 Jahren kein Bankgespräch geführt haben und einfach sehr unsicher sind, nicht wissen, wie sie da rangehen oder schon mal eine schlechte Erfahrung mit einer Bank gemacht haben, das gibt es ja auch, das, was du jetzt gerade meintest mit, also es ist ein sensibles Thema, gerade wenn ich in einer Situation bin, wo ich Finanzierung brauche, vielleicht weil ich auch im nächsten oder übernächsten Monat irgendwann mir das Geld ausgeht und ich da schon so ein bisschen angefasst bin und dann ins Bankgespräch gehe. Und es gibt Banker, es gibt auch noch diese traditionellen Banker, meistens Männer, die dann auf den Tisch hauen und sagen, das ist doch alles scheiße hier, auf gut Deutsch gesagt. Da kann man dann auch mal angespannt reagieren sozusagen. Und für diese Leute biete ich das dann auch an, dass wir das mal durchspielen, dass ich dann tatsächlich genau mal diese Rolle einnehme, so ein bisschen Bad Banker spiele und dann einfach mal die Fragen durchgehe. Und dann überlegt man eben, wie beim Bewerbungsgespräch eigentlich, Mensch, wenn die Frage kommt, was sind gute Antworten, was sind schlechte Antworten? Nicht geskriptet, aber zu überlegen, in welche Richtung sollte das gehen? Und dafür ist es auch wichtig, eben diese Bankenperspektive so ein bisschen zu verstehen. Denen geht es nur um Cashflow. Die wollen wissen, dass da genug Geld reinkommt. Alles andere ist denen egal. Und so sollte ich meine Antwort noch formulieren.
Sind denn so Fragen, auf die ich mich einrichten sollte? Und was sind so so wahrscheinlich von hinten ankommende so Schleicherfragen, so Killerfragen, die wo man richtig verkacken kann?
Ja. Also wo man richtig verkacken kann, ist häufig ganz am Anfang, wenn es um den Smalltalk geht, dann kommt meistens so eine Frage, also bei Gründern besonders, haben sie eigentlich unternehmerische Erfahrung oder so? Das klingt dann immer sehr unschuldig. Da sollte ich nicht sagen, nö, aber klingt gut oder nö, aber habe ich Bock drauf. Das ist immer schlecht, weil da will ja man ja eigentlich schon diese Kompetenz so ein bisschen abtesten. Das heißt, ich muss da nicht jetzt 20 Jahre Unternehmer für sein, aber ich sollte so ein bisschen erläutern, dass ich mich da vielleicht schon länger mit beschäftige, dass ich vielleicht schon nebenberuflich angefangen habe, dass ich vielleicht schon Kompetenzen aufgebaut habe durch Seminare, durch Bücher, durch sonst irgendwas. Also einfach, um so ein bisschen zu zeigen, Mensch, ich arbeite da dran und ich bilde mich da aus. Da gibt es keine Ausbildung für in Deutschland, eigentlich schade, aber ich mache das sozusagen mit Eigenregie. Also sowas sollte man immer gut beantworten können.
Bevor ich jetzt nach den Fragen 2, 3 und X frage, das bedeutet, du hast es auch gesagt, Banker möchten nicht mein Freund werden. Das heißt auch, Smalltalk ist ja hallo, freundlich, aber es ist dennoch, am Ende geht es sofort los, oder?
Genau, also ziemlich, also der persönliche Eindruck ist einfach da. Das sind also gerade Vertriebler sind sehr gute Menschenkenner. Die können einen übrigens auch mögen. Also die meisten Vertriebler sind auch Menschenfreunde und freuen sich auch über gute Beziehungen. Ich meine, ich hatte auch immer, ich habe mega Spaß mit meinen Kunden gehabt. Also das ist nicht so, dass man da jetzt keine gute Beziehung haben kann. Aber die haben eben doch die Brille der Bank auf und haben vor allem ja auch im Hinterkopf, ich gebe hier nicht mein eigenes Geld raus, sondern ich gebe hier das Geld der Bank raus und es muss auch wieder reinkommen. Und deshalb, das ist schon, dass das damit drinsteckt. Und gerade, wie gesagt, das ist eine gute Menschenkenntnis vorhanden. Das heißt, die können auch aus unverfänglichen Fragen viel rauslesen, ja.
Gut, lass uns weitere Fragen mitnehmen. Also Leute, Stiftspitzen und aufschreiben.
Ja, genau. Also was eigentlich noch eine meiner Lieblingsfragen ist, ist so die Umsatzplanung, egal ob es eine Gründung oder ein Bestandsunternehmen ist. Man muss da ja bei der Umsatzplanung letztendlich immer in die Glaskugel gucken und man muss eben immer was annehmen, wie sich das eigene Unternehmen entwickelt. Wenn man schon ein paar Jahre Zahlen hat, dann ist das natürlich einfacher, wenn man so eine Historie bilden kann. Aber gerade auch dann ist es häufig die Situation, die Zahlen sind vielleicht im letzten Jahr ein bisschen runtergegangen und ich möchte jetzt wieder investieren, damit die Zahlen wieder hochgehen. Und das führt natürlich dazu, dass ich dann meistens so von so einem nach unten gehen, geht es plötzlich wieder hoch und ich muss dann sozusagen so eine Welle erklären. Auf diese Frage sollte man sich sehr, sehr gut vorbereiten, weil das ist eigentlich das, was der Banker auch sehr, sehr genau wissen will. Woher kommen eigentlich die Kunden? Also meine Gründung, woher kommen Kunde 1, 10, 100, 1000? Also wie kommen meine ersten Kunden zustande? Und ganz konkret, nicht ich mache Social Media und dann kommt der Kunde schon. Das ist immer eine schlechte Antwort. Und auch beim Bestandsunternehmen, woher kommt diese Umsatzsteigerung? Was für Kunden sind das? Was für eine spezifische Zielgruppe will ich da ansprechen? Und Banker haben auch die letzten 20 Jahre Strategieentwicklung mitbekommen, so ungefähr. Deshalb lieber eine spezifische Zielgruppe ansprechen, eine klare Positionierung haben, klar erläutern, warum ich im Wettbewerb hier der Bessere bin, sozusagen, wie ich in die Köpfe der Kunden komme. Also da geht es auch wirklich dann um Marketingstrategie, alles auf einmal. Und das ist eben in dieser kleinen, unverfänglichen Umsatzzahl eigentlich immer drin, weil die ist, also deshalb sollte ich möglichst die Annahmen auch im Businessplan irgendwo erläutert haben, also wie komme ich eigentlich auf diese Umsätze, aber da muss ich mich immer darauf gefasst machen, dass das sehr genau abgeklopft wird und sehr genau geprüft wird. Und wenn da meine Antwort eben eigentlich nur ein, zwei Sätze sind, dann ist das meistens zu wenig.
Das heißt, wenn ich da auf diese Frage die Antwort habe, ich mache eine Anzeigenkampagne und ich schalte auch schon Anzeigen für Stellenausschreibungen und ich stelle 3 Vertriebler ein, die dann am besten auch nicht in den Kosten auftauchen.
Ja, das wäre schlecht. Genau. Ne?
Dann kann ich im Grunde nach Hause gehen. Okay.
Genau, aber eine Alternative, vielleicht kurz, um das noch greifbarer zu machen, also eine Alternative zum Beispiel, also was auch schlecht ist, ist zu sagen, ich mache 500 Euro Google Ads und kriege darüber 10 Kunden im Monat und dann habe ich das so. Das wird häufig gemacht, meistens wird es unterschätzt, also Marketing und Vertrieb wird immer unterschätzt. Auch überhaupt Vertriebler einzustellen, ist schon ein sehr guter Ansatz. Also viele Unternehmer machen den Vertrieb ja selber, also es ist bei vielen so, wenn man so aus dem Fachbereich kommt und dann den Vertrieb eben gerne selber übernimmt, was auch in Ordnung ist, bis zu einer gewissen Grad. Mhm. Aber wenn ich eben dieses Wachstum einplane, brauche ich in der Regel noch Vertriebler. Und es wird gerne vergessen, die einzustellen. Wenn ich die Einstellung mit plane, wird vergessen, dass es eine Anlaufzeit gibt, dass die nicht gleich verkaufen. Also das sollte ganz klar erläutert werden, wie viel Personal verkauft, wie viel. Ich kann auch Google Ads natürlich mit drin haben. Es ist ja ein sinnvolles Marketinginstrument. Mhm. Aber dann sollte ich bitte schon mal recherchiert haben, wie viel kostet mich das AdWord, was habe ich für eine Conversion Rate. Und wenn ich 1.000 Euro da reinhau, wie viele Kunden kommen da raus? Und meistens ist es weniger, als da reingeschrieben wird. Deshalb da wirklich sehr vorsichtig mit sein. Da reagieren auch viele Banker drauf allergisch. Also Social Media und Online-Marketing ist ein bisschen so ein Unwort geworden. Da bitte nur eine klare Strategie drin haben und im Zweifelsfall auch schon mal jemanden haben, von dem man sich beraten lassen hat, der das professionell macht, weil das ist nicht einmal die Google-Richtlinie lesen und dann irgendwie loslegen. Das ist in der Regel einfach zu wenig.
Nicht? Okay, gut. Ja.
Es sei denn, es gibt da vielleicht Cracks, aber ist selten. Nee,
ja und nein. Auch die werden das nicht in 5 Minuten hinkriegen. Ja. Dank dir. Okay. Das heißt, die Frage nach dem Umsatz, wenn ich dann einfach nur sage, ja, wird schon, nicht machen. Okay, was kommen noch für Fragen? Was könnten da noch für Fallstricke lauern?
Genau, also was immer eine Frage ist, ist so zur Kostenstruktur auch. Da gerade bei Bestandsunternehmen sollte man sich damit mal intensiver beschäftigen, weil häufig ist es so, ich reiche der Bank ja meine Zahlen ein, dann gibt es meistens ja die BWA. Die BWA ist immer sehr grob, sage ich mal. Da sind die Kosten immer nur sehr unspezifisch aufgelistet. Ja. Deshalb würde ich immer empfehlen, die auch nochmal aufzuschlüsseln, auch dem Banker das zu schicken. Wenn ich das vorher nicht gemacht habe, wird die Frage kommen, oder auch wenn ich es gemacht habe, kommt die Frage, wo geht eigentlich mein Geld? Also was sind so die Kosten? Wie viel gebe ich für Personal aus, für Marketing, für Vertrieb? Wie viel vom Umsatz fließt da rein? Wie viel vom Gewinn fließt da rein? Das sollte ich auf jeden Fall mal aufgeschlüsselt haben und auch so ein bisschen so eine Entwicklung im Kopf haben und auch vor dem Bankgespräch jede Kostenposition einmal gedanklich durchgehen und abklopfen, brauche ich die wirklich? Gerade bei Bestandsunternehmen schleifen sich so Gewohnheiten ein, dann habe ich da irgendwie noch ein Abo und da noch ein Abo und das ist alles nicht viel, aber es läppert sich. Und sowas hinterfragt der Banker auch, weil der auch wissen will, kann ich das Geld eigentlich zusammenhalten? Weil das Gefährlichste ist ja, wenn die mir 500.000 Euro geben und ich kann damit nicht umgehen, bisschen übertrieben jetzt, die meisten Porsche. Können damit umgehen, genau, kaufen einen Porsche davon und dann war es das so ungefähr. Also deshalb, ich muss auch zeigen, dass ich auch Kostenmanagement kann und dass ich mir eben Gedanken darüber gemacht habe und eine stabile Planung da eigentlich habe, wo ich auch weiß, wo mein Geld hinfließt.
Ich könnte mir vorstellen, auch das Gegenteil könnte ein Problem sein, nämlich wenn ich das Unternehmergehalt so 1.200 brutto.
Ja, auch gerne gemacht, Unternehmer, und gerade auch bei Gründungen wird dann gar kein Unternehmerlohn angesetzt. Die Bank will, wie ich das vorhin sagte, die will, dass ich davon leben kann und trotzdem noch Geld für den Kredit übrig bleibt. Die wollen auch nicht, dass ich irgendwie nur auf der Matratze mit irgendwie Trockennudeln hausen muss, so ungefähr. Also da sollte ich auf jeden Fall einen adäquaten Lebensunterhalt reinsetzen. Rechnet die Bank übrigens auch mit Pauschalen. Ich hatte das mal eine Gründerin, die eben im Ausland arbeitet als Digital Nomad und dadurch sehr, sehr niedrige Lebenshaltungskosten hat. Das glaubt die Bank zwar auch, aber die Bank setzt trotzdem einen höheren Satz an, weil es kann ja immer sein, dass sie nach Deutschland zurückkommt und da muss ich das eben trotzdem noch tragen. Es sind so für eine erwachsene Person, wenn zum Beispiel so 800 Euro im Monat als für so Lebensmittel, Kleidung, Kinobesuch, Urlaub, halt diese ganzen Lebenshaltungskosten, wird da eben angesetzt. Wenn ich da nur 200 Euro ansetze, wird die Bank das letztendlich in meiner Planung auf 800 hochsetzen und wenn sich das dann nicht mehr trägt, bekomme ich es eben auch nicht. Hat eben auch damit zu tun, dass Banken ja letztendlich auch die Kreditvergabe ist ja sehr, sehr stark reguliert und die müssen auch in 20 Jahren müssen sie diesen Kredit im Zweifel Notfall zwar rausholen und der BaFin, also der Aufsicht sozusagen, einmal darlegen, warum sie diesen Kredit vergeben haben. Und wenn sie dann sagen, ja, ich habe mit 200 Euro Lebenshaltungskosten gerechnet, dann sagt die BaFin, ja, habt ihr nicht drüber nachgedacht, dürft ihr nicht, so ungefähr. Deshalb, da ist es auch gar nicht so entscheidend, ob die Bank das glaubt oder nicht. Sie darf es einfach nicht und wird es auch nicht machen. Also, ja.
So, Leute, ich glaube, ihr habt bestimmt noch 7 Fragen, die ihr jetzt selber habt. Die könnt ihr aber alle bitte dem Live direkt selber stellen. Gibt es noch eine Frage oder einen Punkt, wo du sagst, Leute, da bitte denkt unbedingt mit Sahne oben drauf dran?
Na, da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken.
Während du das tust, kann ich ja nochmal mein Fehler, Leute. Vielleicht fällt dir das noch mal ein. Wir gehen einfach in eine andere Frage weiter. Ich werde das auch nicht schneiden, es sei denn, du möchtest das. Ihr habt jetzt einfach zugehört, Leute. Und zwar, ab wann ergibt es denn überhaupt Sinn, in Bankgespräche zu gehen? Damit meine ich nicht das Alter oder irgendwie die Jahreszeit oder sowas, sondern damit meine ich, wenn ich jetzt 7.273 Euro Kapitalbedarf habe, ist das eine gute Idee oder gehe ich dann nicht lieber privat zu meiner Oma und sage, hast du mal 7.285,23 Euro?
Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr spezifische Nummer, die ich jetzt mal nur dafür beantworte. Nein, für alle anderen gibt es natürlich was anderes. Nein, es ist eine gute Frage. Also man muss da immer im Kopf haben, Banken dürfen in Deutschland für den Kredit in der Regel nur die Zinsen nehmen. Das heißt, da gibt es keine Bearbeitungsgebühr, keine Pauschale oder kein Stundensatz oder sonst irgendwas. Ist auch gut so, aber muss man halt im Kopf haben, weil die Bank verdient dann nur eine Zinsmarge. Und diese Zinsmarge ist viel, viel geringer, als die meisten Leute denken. Wenn ich die Bank mir einen Kredit für 8% gibt, verdient sie da wahrscheinlich trotzdem nur 2 oder 3% Marge dran, weil der Rest eben in Personal und den Einkauf des Geldes sozusagen und alles wieder rausfließt. Das heißt, wenn ich mir 7.000 Euro leihe oder 7.500 oder was die Zahl genau war. Lass mal 10
sagen.
Oder 10.000 Euro leihe, dann verdient die am Ende an diesen 3% nicht genug Geld, um davon überhaupt Mitarbeiter zu bezahlen. Es ist einfach schlicht so, dass eben egal wie hoch die Kreditsumme ist, da muss sich der Vertriebler muss sich das angucken, der Kreditprüfer muss sich das angucken, es muss Eigenkapital dafür gebildet werden, das ist dann wieder abhängig von der Höhe. Aber das heißt, da fließen so ganz, ganz viele fixe Kosten rein und gerade Filialbanken haben da noch eine höhere Kostenstruktur. Das heißt, eigentlich will die Bank keinen Kredit für 20.000 Euro rausgeben, weil sobald sich da 3 Leute mit beschäftigt haben, verdient die ja kein Geld mehr dran. Häufig wollen die dann zumindest, dass ich das Geschäftskonto da eröffne. Das kann ich übrigens auch als Verhandlungsspielraum nutzen. Also kann sinnvoll sein zu sagen, Mensch, ich mache mein Konto auch bei euch, weil daran verdienen die mehr als an dem Kredit. Das heißt, da muss ich im Kopf haben, dass wenn ich so Kleinstsummen haben will, dann sollte das eine sehr einfache Finanzierung sein. Also dann sollte ich da gutes Eigenkapital mitbringen, vielleicht eine Sicherheit haben und auch ein einfaches Geschäftsmodell. Dann kann ich so einen kleinen Kredit mal bekommen. Bei anderen Dingen wird die Bank in der Regel eher Nein sagen, weil es einfach sich nicht lohnt.
Wäre das nicht irgendwas? Also ist es dann nicht so, dass wenn ich das kriege, weil ich Eigenkapital habe, 10.000 Euro, ich habe Eigenkapital, ich kann es besichern, ergibt es da nicht Sinn, das vielleicht dann doch eher als Eigenkapital zu nehmen? Oder
genau, aber es kann ja sein, ich habe vielleicht 40.000 Euro und mir fehlen noch 10.000 Euro sozusagen, dass ich Eigenkapitalquote von 80% habe, dann wäre es wieder positiv für die Bank sozusagen.
Okay, verstehe.
Aber was kann man machen, also um da jetzt nicht alle im Regen stehen zu lassen so ungefähr, also man kann natürlich in der Familie fragen, bei der Oma zum Beispiel, was du jetzt meintest, das würde ich auch sagen, wenn man jemanden in der Familie hat, der diese 10.000 Euro nicht vermissen wird. Also das muss man wirklich sagen. Nicht irgendwie dafür die Altersvorsorge auflösen oder die letzten Euros zusammenkratzen. Das wird teilweise gemacht und wenn es dann schief geht, ist einfach scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Deshalb bitte da nur von Leuten leihen, die das wirklich nicht vermissen werden. Das kann ja durchaus sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und die andere Alternative ist, es gibt tatsächlich so Mikrokreditförderprogramme, eigentlich in allen Bundesländern. Immer bei den Förderbanken, das also einfach mal googeln, Förderbank und dann das eigene Bundesland eingeben.
Sauber, okay.
Dann kann man da eigentlich immer ein Mikrokreditprogramm finden. Also zum Beispiel in Hamburg geht das, glaube ich, bis 25.000 Euro für Neugründer und 40.000 für Bestandsunternehmen. Das ist dann so gedacht, wenn eben die Banken, die normalen Banken Nein sagen, weil es einfach zu teuer ist oder vielleicht noch ein, zwei andere Sachen nicht passen, dann kann man diese Kredite anfragen. Die sind eben extra so für kleinen Beträge sozusagen gedacht und dann kann man die eben beantragen. Die sind ein bisschen aufwendiger, da ist ein bisschen hängt so ein regulatorischer Rattenschwanz dran, das dauert einfach, bis man das kriegt, das muss man wissen, aber es ist eben eine gute Möglichkeit und die sind auch nicht teuer, weil die eben gefördert sind. Ja.
Ganz out of the range, aber wahrscheinlich kostet es deswegen mehr Geld, weil die halt deutlich automatisierter sind, das heißt, da sind mehr Haken und wenn am Ende alle Haken auf dem Grün sind, dann wird es halt vermutlich bewilligt und dann wird das Geld ausgezahlt, oder? Habe ich es falsch verstanden?
Genau, meinst du jetzt wegen den Kosten oder wegen der...
Weil du sagst, okay, das dauert länger, das liegt vermutlich daran, dass halt sich weniger damit beschäftigen können, weil es halt gibt da nichts zu verdienen, sondern es ist halt ein Hilfsangebot.
Genau, und es wird eben durch die Förderbanken ausgegeben und die sind halt einfach ein bisschen anders organisiert und haben auch noch ein paar andere Sachen zu tun sozusagen, deshalb... Also, und da sind dann noch so ein paar, also bei vielen muss ich vorher nochmal mit der Handelskammer so ein Gespräch geführt haben, damit sozusagen klar ist, dass es auch ein richtiges Geschäft ist, was ich davor habe, so ungefähr. Also, da sind einfach noch so 2, 3 Prüfschritte mehr drin, weil es halt Steuergeld ist, genau am Ende. Also, weil es halt vom Staat ausgegeben wird und der natürlich gucken will, dass das auch sinnvoll angelegt wird, das Geld. Ja.
Okay. Bevor ich meine gefürchtete Abschlussfrage stelle, ich hatte dich eben nochmal nach einer Sache gefragt, gibt es irgendwas, was du entweder bei den Do's oder bei den Don'ts unbedingt noch mitgeben möchtest, wie, also bevor die Leute jetzt dann bei dir anrufen, sollen die anrufen? Naja, was auch immer. Ihr werdet es in den Kommentaren finden und in den Shownotes. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt mitgeben möchtest?
Ja, mir ist tatsächlich noch ein Punkt wichtig und das passt eigentlich eben gut, dass du es gefragt hast, weil also, was man immer nicht unterschätzen darf, Finanzierung ist kein Selbstzweck. Also manchmal kommen Kunden so zu mir, so nach dem Motto, ich brauche jetzt 200.000 Euro und dann frage ich, warum? Und dann, weil ich das auf dem Bierdeckel ausgerechnet habe. So, das ist dann immer gefährlich sozusagen. Gar nicht so, weil das dann nicht gut funktioniert, also gar nicht, weil das nicht eine sinnvolle Summe sein kann, sondern einfach, weil wenn der Banker da mal 2, 3 Fragen stellt, dann fällt das so in sich zusammen. Deshalb, die Finanzierung sollte immer erst nach der Strategie erarbeitet werden. Und das ist eben so, immer so ein kleines Hen-oder-Ei-Problem, weil am Ende ist es natürlich so, je mehr Geld ich habe, desto anders kann, desto daran kann ich auch meine Strategie anpassen. Wenn ich zur Bank gehe, sollte ich aber immer möglichst viel so beschreiben können, als wäre es final. Also wie ich das vorhin sagte, wenn ich die Miete habe zum Beispiel, wenn ich dann schon Büro habe, dann ist das klar, dann ist das kein Fragezeichen mehr dran, dann ist das super. Wenn ich genau weiß, was meine Marketingstrategie ist, ist da kein Fragezeichen mehr dran, dann ist das super für die Bank. Also die Bank möchte eigentlich, dass ich das alles schon perfekt runtergeschrieben habe, dass ich das, wenn ich das Geld habe, morgen 1:1 so umsetze. Die wissen das, dass es funktioniert, aber je näher ich da rankomme, desto besser ist es für die Bank. Und das Schlimmste ist eben, wenn ich schicke einen Businessplan, Finanzplan, 2 Tage später schicke ich die nächste Version, 3 Tage später schicke ich wieder eine Version und dann 5 Tage später hat sich eigentlich alles überworfen und ich mache was ganz anderes. So, das gehört natürlich bei der Gründung und auch im Unternehmertum gehört das natürlich ein bisschen dazu, dass da immer viel Änderung drin ist. Aber zumindest für diese Wochen, die ich mich mit der Bank beschäftige, sollte ich mal eine fixe Version haben und zumindest der Bank gegenüber auch so auftreten, als wäre es fix oder so fix wie möglich, weil einfach dieses Hin und Her macht einfach keinen guten Eindruck, gibt der Bank kein gutes Gefühl und macht es für die auch einfach schwieriger, da mal irgendwie was Konkretes zuzusagen oder auch abzusagen. Deshalb da wirklich vorher, dafür ist das Businessplan-Schreiben auch gut. Wir haben über den Mehrwert von Businessplänen auch gar nicht so viel gesprochen. Der Businessplan selber ist klar, dass der morgen überholt ist, aber einmal diesen Prozess durchlaufen, das alles mir anzugucken und mich mit meinem Geschäftsmodell zu beschäftigen, das ist sehr wertvoll, weil ich dann einfach an einen Punkt komme, wo ich wirklich mal halbwegs fix bin und mich damit beschäftigt habe und dann auch auf Fragen gut vorbereitet bin.
Herzlichen Dank. Live, was ist so dein Ding? Fußball, Sport, Musik, Film? Wo bist, würdest du sagen, ist so deine Leidenschaft? Gibt es da eine von den 3 Sachen?
Fast alles sozusagen. Also Sport versuche ich immer mehr zu machen, als ich tue, aber
okay, Sport, was hast du einen Lieblingssport?
Ne, ich habe lange Fitness-Kickboxen gemacht.
Das hat Spaß
gemacht. Musste ich jetzt leider oder habe ich jetzt leider aufgegeben, weil es vom Standort her nicht so gut gepasst hat.
Okay, gibt es irgendwas, was du gerne im Fernsehen guckst im Sport? Oder Musik?
Ja, ich spiele Schlagzeug.
Ah, okay, mega. Und,
hier?
Ja. Leute, ihr wisst ja, mein E-Drum.
Ach, geil, ja. Musik macht mir das natürlich sehr viel Spaß. Also ich mache das hobbymäßig, aber es ist macht schon viel, viel Spaß.
Sehr, sehr gut. Dann ist klar, was meine letzte Frage ist. Nämlich, wir sind mitten in der Musik. Und zwar würde ich gerne fragen, welches Konzert, welcher Band als Schlagzeuger hättest du gerne mal mitgespielt?
Was ich gerne mal schlagzeugmäßig mitspielen würde, wäre
also tatsächlich... Also auf der Bühne natürlich.
Ja, verstehe ich schon. Ja, okay. Verstehe ich schon. Deshalb, ich wünsche mir das jetzt und wenn ich das dann machen kann, dann brauche ich noch ein paar Jahre, um es zu üben. Aber tatsächlich, also System of a Down ist tatsächlich schlagzeugtechnisch, finde ich, sehr, sehr interessant. Würde ich im Moment noch nicht mitkommen ganz, aber wäre was, wo ich mal richtig Bock drauf hätte, weil es einfach Variation drin hat, das hat Höhen, Tiefen. Ich habe ein paar Songs schon mal so ein bisschen mitgespielt und es ist einfach... einfach geil. Also da taucht man richtig ein und das ist richtig nice. Ja.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass du da warst.
Mega. Danke dir, Markus. Hat Spaß gemacht.
So, schon wieder zu Ende. 45 Minuten. Für mich ging es tatsächlich wie im Flug und ich bin jetzt kein so großer Bankenfreund. Wenn du ein paar andere Sachen von mir gesehen hast, dann weißt du das. Aber... ich habe eine Idee, warum vielleicht das ein oder andere in meiner Vorstellung auch ein bisschen daneben ist. Und das hat der Live zurechtgerückt. Wenn du mehr über ihn wissen möchtest, wenn du dich mit ihm unterhalten möchtest, wenn du ein Bankgespräch hast und so weiter und so weiter, du findest alle Informationen in den Shownotes und in den Kommentaren. Apropos Kommentare, lass mir doch mal was da. Gib mir doch mal eine Info, wie es dir gefallen hat, was du vielleicht für eine Frage vermisst hast. Und dann kannst du auch direkt ein Abo da lassen. Danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit einem ganz anderen Thema. Bis bald.